Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Eine neue Woche, eine neue Flugshow, ein neuer Gast und eine neue Episode, zu der ich heute wieder mal meinen sehr geschätzten Kollegen Louis Holuch begrüßen darf. Mein Name ist Tobias Ruf. Ich moderiere für euch die Flugshow und habe gemeinsam mit Louis Holuch ein sehr, sehr spannendes Interview geführt. Louis, zunächst grüße ich dich und dann darfst du natürlich auch gleich sagen, wen wir heute zu Gast haben und über was wir so gesprochen haben.
Ja, hallo Tobi erstmal, hallo an alle da draußen und wie ihr am Thumbnail schon erkannt habt, wir stellen euch in dieser Folge einen Springer vor, der, ja, sagen wir mal, in der breiten Öffentlichkeit jetzt noch nicht so, ja, wahnsinnig bekannt geworden ist, wenngleich er natürlich in der vergangenen Saison sehr überzeugt hat mit seinen Leistungen. Die Rede ist von Pius Paschke und wie es seine Biografie nun mal bedingt, wir sprechen mit ihm sehr viel über seinen, ja, sagen wir mal, doch späten Durchbruch, kann man an der Stelle definitiv so sagen, aber natürlich auch über den Weg dorthin. Und auch, was er abseits des Sportes so treibt, denn wie gesagt, so wirklich viel, ja, wissen, glaube ich, auch die allerhärtesten Fans von ihm nicht von ihm. Und deswegen waren wir sehr froh, dass wir ihn für unsere Flugshow gewinnen konnten. Er hat sich sehr viel Zeit für uns genommen und, wie ich finde, sehr, sehr interessante und spannende Dinge zu erzählen gehabt.
Absolut. Und durch diese außergewöhnliche Biografie von Pius Paschke haben wir in dieser Folge tatsächlich auch die Möglichkeit, mal genau hinter die Kulissen eines Kontinentalcups zu blicken. Wie schaut das Leben eines Vorspringers zum Beispiel aus? Wie ist es denn in der zweiten oder teilweise sogar dritten Reihe im Skispringen aktiv zu sein? Was man natürlich über die Medien, ist ja irgendwie ganz logisch, immer mitbekommt, ist die erste Garde. Ja, das ist der Weltcup und das ist diese tolle Welt aus Vier-Schanzentournee und Raw Air und Weltmeisterschaften. Aber wie in jedem Sport gibt es dann halt auch in entsprechend Levels, die da drunter sind. Und da war der Pius lange Zeit unterwegs, bis ihm dann mit Ende 20 so der große Durchbruch eigentlich gelungen ist. Und das ist mega spannend. Also kleiner Spoiler vorneweg, was Louis und Pius sich für Bälle hin und her gespielt haben, was das Thema Kontinentalcup angeht. Ich saß staunend vor meinem Rechner und hört euch das auf jeden Fall an. Das ist eine extrem coole Folge und eine besondere Folge, weil du natürlich nicht jedes Mal einen Athleten mit dieser Biografie zu Gast hast. Ermöglicht hat das die Agentur von Pius. Vielen herzlichen Dank an die Claudia Kecht von der Agentur CK First. Wir haben das gemeinsam hier eingefädelt. Sie kommt auch aus Rosenheim, so wie ich. Das sind die Wege kurz und kurze Wege können manchmal sehr, sehr effizient sein. Das könnt ihr euch gleich anhören. Louis, bevor wir jetzt zum positiven Teil dieser Folge kommen, das ist entsprechend unser Gespräch mit Pius Paschke. Gibt es jetzt eine News? Boah, und ganz ehrlich, die lässt mich schon wieder kopfschüttelnd und irgendwie ratlos zurück. Es geht um einen Sommer-Grand Prix in Kasachstan. Louis, du wirst gleich die Details nennen, der für die Damen und für die Herren angesetzt war, zum selben Zeitpunkt. Jetzt wurde der Wettkampf der Damen aus organisatorischen Gründen abgesagt. Die Herren sollen aber trotzdem springen. Louis, bitte übernehm mal und erzähl uns weitere Details, weil da bin ich sprachlos.
Ja, so ging es mir im ersten Moment gestern auch, als ich die Mitteilung bekam. Und ich war mir auch erstmal gar nicht sicher, wie dröselt man das jetzt auf. Vor allem, es gibt nicht so wahnsinnig viele Hintergründe und Informationen dazu. Also vielleicht erstmal, wovon reden wir überhaupt? Wir reden vom kasachischen Ausrichter Schuchinsk. Ist jetzt nicht so wahnsinnig einfach, den auszusprechen. Die haben vor drei Jahren mittlerweile ein Schanzenzentrum aus dem Boden gestampft. Müsst ihr euch mal anschauen, sieht sehr interessant aus und sollten eigentlich im vergangenen Jahr schon einen Sommer-Grand Prix ausrichten. Der ist aus bekannten Gründen durch Corona ausgefallen. Und jetzt war es so, die Grand Prix waren in diesem Fall noch nicht final bestätigt, aber waren ursprünglich sowohl für die Damen als auch für die Herren auf der Großschanze vorgesehen. Dann gab es schon mal den Antrag des kasachischen Skiverbandes, den Grand Prix der Damen auf die Normalschanze zu verlegen. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass die einzige kasachische Skispringerin, die sie derzeit in der Nationalmannschaft haben, sich auf den Großschanzen nicht zu Hause fühlt und man deshalb diesen Antrag eingereicht hat. Wurde von der FIS auch genehmigt und bis gestern stand dieser Wettbewerb so im Kalender. War vorgesehen für den 5. und 6. September. Und gestern kam dann die Mitteilung, ja, das Ding wird aus, Zitat, organisatorischen Gründen abgesagt. Mehr Infos haben wir nicht bekommen. Es ist auch wahnsinnig schwierig, dazu was zu recherchieren. Ich habe auch mit vielen Leuten jetzt im Umfeld gesprochen. Die waren auch alle ziemlich überrascht, vor allem, weil viele Teams auch geplant hatten, diesen Grand Prix in Verbindung mit dem in Tschaikowski, sogar mit der A-Mannschaft mitzunehmen, weil das quasi ein Dienstweg gewesen wäre. Und jetzt, ja, fallen wieder zwei Einzelspringen für die Damen ersatzlos aus. Die Zahl reduziert sich also von 9 auf 7. Und ja, was wirklich dann die Spekulation aus dem Boden schießen lässt, ist die Tatsache, dass, wie gesagt, die Springen der Herren weiterhin stattfinden sollen. Also der Weg zu einer Aussage, dass die Herren da bevorteilt werden, ist für mich jetzt kein allzu langer.
Ja. Da hast du natürlich recht. Danke für die Ausführungen, Luis. Wenn wir weitere Details kennen, werden wir die in der nächsten Folge kommunizieren. Und wir werden, und das kann ich schon vorne wegschieben, natürlich auch noch eine Folge für die Sommer-Grand Prix explizit aufnehmen. Da wird es mit Sicherheit dann auch nochmal Thema sein. So, Luis, jetzt haben wir ein bisschen geschimpft, jetzt haben wir uns ausgelassen, aber jetzt zum sehr erfreulichen Teil dieser Folge. Das ist das Interview mit Pius Paschke. Viel Spaß beim Hören. Hört euch wirklich das auch bis zum Ende an. Es ist von Anfang bis zum Schluss extrem spannend. Wir haben nicht nur einen Weltmeister heute in der Flugshow zu Gast, sondern auch wirklich eine super interessante Wintersportbiografie. Eine der interessantesten, wie ich finde. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in diesem Beruf und in dieser Konstellation ist es selten vorgekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind sehr, sehr froh, dass er heute bei uns zu Gast ist. Servus und hallo, Pius Paschke.
Hallo, servus.
Pius, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst und ich habe es angedeutet, wir haben wahnsinnig viele Themen, über die wir mit dir sprechen wollen, über diesen doch, wie ich es angeteasert habe, bisschen außergewöhnlichen Werdegang. Wir wollen auf die vergangene Saison, auch das habe ich schon angeteasert, da ist einer Weltmeister geworden. Wir wollen über die kommende Saison mit einem speziellen Highlight sprechen, aber zunächst einmal die Frage, Pius, hast du dich gut erholen können in der Sommerpause? Wie ist es dir ergangen?
Ja, habe ich. Mir ist echt gut ergangen. Ja, Saison war lang, anstrengend, aber die Pause danach hat auch gut getan. Und ja, wir haben eh schon wieder voll im Sommertraining, aber ja, bin soweit gut erholt, körperlich auch wieder fit, von dem her alles bestens.
Super. Wie lange sah die Pause aus?
Eine Woche. Und dann haben wir mit dem Krafttraining wieder angefangen, aber Skispringen haben wir dann meistens immer erst Mitte, Ende Mai wieder und haben dann immer so, ja, so einen Kraftblock von 6 Wochen, haben dann einmal wieder zwischendrin eine Woche frei, also von dem her ist es schon ein bisschen entspannter wie im Winter.
Mhm. In welchem Segment bist du gerade aktuell? Ist es Kraft? Ist es Athletik? In welchem Bereich bist du gerade?
Also Athletik zieht sich eigentlich das ganze Jahr durch. Wir haben im Frühjahr schon immer ein bisschen größere Umfänge, in Anführungsstrichen für den Skispringer größere Umfänge. Und fangen dann eben Mitte, Ende Mai zum Springen wieder an und dann ist es eh wieder so ein bisschen ein Wechsel. Also wir haben meistens immer Athletikwoche. Und dann wieder Sprungwoche, wo wir dann quasi Athletik und Skispringen dann zusammen haben. Und so schauen jetzt eigentlich haben die letzten Wochen ausgeschaut, werden die nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch ausschauen, dass wir das immer so ein bisschen im Wechsel machen. Eine Woche Athletik, eine Skispringen. Mhm.
Thema Sommer Grand Prix spielt eine Rolle für dich. Hast du dir schon Gedanken gemacht, ob und in welchem Umfang du mitmachen wirst?
Ja, es ist, also ich glaube, der Plan ist eh von der Mannschaft, dass wir schon die ersten Mal fahren und auch die letzten wieder, so war es die letzten Jahre eigentlich auch, bis auf letztes Jahr, da war ja nichts. Bei mir ist es heuer ein bisschen anders, durch meine Polizeiausbildung kann ich jetzt vermutlich den ersten in Whistler nicht mitfahren. Alles andere Richtung Herbst dann werde ich wahrscheinlich die meisten dann schon fahren, ja. Mhm.
Genau, die Mannschaft hat jetzt einen Lehrgang in Predazzo gehabt. Du warst aber, glaube ich, nicht dabei, oder Pius?
Genau, ich war nicht dabei. Ich habe da genau in der Woche schriftlichen Prüfungen gehabt in der Polizei. Das ist jetzt eben mein letztes Jahr und das ging dann nicht, dass ich da mitfahre, logisch. Da haben wir dann jeden Tag Prüfung gehabt. Und ja, also weiter nicht tragisch, wenn man dann mal einen Lehrgang nicht dabei ist. Man muss es halt ein bisschen planen im Vorfeld, wie man dann die Zeit da überbrückt. Aber hat soweit auch gut funktioniert.
Gibt's dann irgendeine Art Ersatztraining, Ersatzprogramm, das dann für die, die einen Lehrgang verpassen, angefertigt wird?
Ja, man schaut schon, dass man das ein bisschen abspricht. Ich habe dann geschaut, dass ich dann vor Ort ein bisschen zum Skispringen komme, weil es ja eben dann auch immer die Skispringwoche ist. Und da bin ich dann in Berchtesgaden ein, zweimal Skispringen gegangen. Hat sicherlich nicht den gleichen Effekt, wie wenn man auf Lehrgang ist, weil man ja dann doch da ein paar mehr Einheiten zustande bringt. Das ist dann schon ein bisschen effektiver, aber da geht es dann ein bisschen mehr so darum, in dem Rhythmus zu bleiben und da kann man dann solche Wochen auch mal überbrücken.
Mhm. Ein Thema, das uns auch interessiert, weil wir natürlich im Podcast auch die Gelegenheit haben, tiefer ins Detail reinzugehen, ist das Thema Spitzensportförderung in Deutschland. Und ein Teil davon, du hast es angesprochen, ist dann die Polizei. Wie genau sieht denn deine Tätigkeit aus bei der Polizei?
Also es schaut so aus, ich bin ja ein bisschen Spätstarter, also bin schon über 30 jetzt, bin aber noch in der Polizeiausbildung, also zur Ausbildung zum Polizeimeister in der bayerischen Polizei. Und diese Ausbildung, die streckt sich über 5 Jahre. Die reguläre Ausbildung, also wenn man jetzt normal zur bayerischen Polizei gehen würde, dann wäre die ja 2,5 Jahre. Durch das, dass es aber eben so ein Sportprogramm ist, muss man natürlich irgendwo den Unterricht halt auch reinpacken. Und deswegen ist das Ganze auf 5 Jahre gestreckt, dass man dann im Winter quasi für den Sport freigestellt ist und im Sommer dann eben wieder die Ausbildung macht. Und da bin ich jetzt eben im letzten Jahr, war aber eben davor länger bei der Bundeswehr und deswegen jetzt eben erst so spät. Aber ist an sich eine ziemlich coole Sache und ich habe gesagt, war ich davor bei der Bundeswehr. Ich glaube, wir haben in Deutschland schon auch relativ gute Förderprogramme. Und ja, für mich persönlich war das dann mit der bayerischen Polizei schon sehr schön, dass das dann eigentlich auch mit schon ein bisschen späteren Alter dann eigentlich noch klappt hat. Mhm.
Wie kann man sich's vorstellen? Also wenn wir an Polizei denken, haben wir natürlich klare Bilder vor Augen. Ja. Habt ihr auch tatsächlich dann einmal, du hast von Prüfungen gesprochen, da werden theoretische Teile dabei sein und entsprechend natürlich auch praktische Teile, oder?
Genau. Also die Woche, die ich jetzt hinter mir habe, das war jetzt rein alles schriftlich. Also da haben wir dann lauter Rechtsprüfungen und die Ausbildung ist wirklich analog, genau wie in der normalen Polizeiausbildung. Also wir haben genau die gleichen Unterrichtsfächer, genau in die meisten Fächer die gleichen Stunden und die gleichen Themenbereiche und man wird dann eigentlich schon wirklich auf das Polizeileben vorbereitet. Und ja, jetzt haben wir eben vier schriftliche Rechtsprüfungen gehabt und in ein paar Wochen habe ich dann eben so eine praktisch mündliche Prüfung. Das ist dann nur die größte von den Prüfungen und dann wäre ich fertig.
Wird man in Uniform erkannt?
Nee, aber ich wäre nicht in Uniform, auch nicht erkannt. Also von dem her ist das relativ entspannt. Also ich weiß nicht, da habe ich nicht so irgendwie, ich glaube, für das ist es auch, ich sag mal, jetzt war schon cooler Winter mit der WM und so, aber ich bin jetzt ja nicht der Wellinger Andi, der dann in jungen Jahren Einzel-Olympiasieger ist und von dem her hält sich das schon sehr in Grenzen. Also die meisten, die kennen mich eh nicht ohne Helm, die haben mich oft im Hotel gefragt, ach, die haben gedacht, du bist irgendein Physio oder so, mit die kurzen Haare oder so, und sie haben gemeint, die gehört zum Betreuerstab. Also mal schon passiert oder Trainer. Also von dem her ist das bei mir relativ entspannt.
Kann mir überlegen, ob man so einen Manner-Polizeikapperl vielleicht einführt.
Ja, genau.
Genau. Das wäre ja dann die Option. Ich hatte mit der Ramona Hofmeister, wird dir sicher ein Begriff sein, die Snowboarderin, ja, mit der auch gesprochen, die auch bei der Polizei ist. Und genau. Ramona hatte gesagt, dass sie sich tatsächlich auch vorstellen kann. Sie ist ja natürlich noch ein bisschen jünger. Ich bin noch älter als du, Pius, also darf ich das auch so sagen. Und Ramona meinte, dass sie sich tatsächlich vorstellen kann, auch nach der Karriere in dieser Tätigkeit zu bleiben. Wie schaut es bei dir da aus?
Ist bei mir genauso. War der Grund, warum ich gewechselt habe. Also ich habe ja eigentlich damals eine Förderung gehabt in der Bundeswehr. Und das war soweit gut, aber da ging es halt wirklich bei mir darum, was mache ich mal nach dem Sport. Und deswegen dann eben der Wechsel zur Bayerischen Polizei. Also wenn ich dann mal nicht mehr Skispringer bin, dann wäre ich da ganz normal, mal schauen, in den Schichtdienst gehe oder so. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Sonst hätte ich es auch sicherlich nicht gemacht.
Wie kompliziert oder unkompliziert ist denn so ein Wechsel innerhalb der Spitzensportförderung?
Es geht, man muss halt von Seiten Deutscher Skiverband müssen Ortsverleiter involviert sein und natürlich bei der Bayerischen Polizei. Bei mir hat man dann natürlich schon mal nachgefragt, ich habe dann mit 26 gewechselt. Was macht denn der so? Und da wollten dann die bei der Bayerischen Polizei schon einmal wissen, so, den kennen wir jetzt nicht so richtig, was der so für einen Werdegang hinter sich hat. Und dann haben sie aber netterweise auch zwei Trainer ein bisschen da dafür eingesetzt und Funktionäre, dass das vielleicht nur funktioniert. Und glaube, ich darf jetzt aber auch behaupten, dass im Nachhinein danach, also sowohl für mich als auch für die Polizei, glaube ich, ganz gut war, weil davor war ja wirklich nur Kontinentalcup-Springer und jetzt die letzten Jahre bin ich dann doch ein bisschen mehr im Weltcup unterwegs und sind natürlich, oder die Idee ist ja, dass es ein bisschen Werbung ist und von dem her, glaube ich, hat das schon soweit eigentlich für alle Beteiligten ganz gut funktioniert.
Das können wir unterschreiben und genau über den Werdegang werden wir später sprechen. Und Luis, wir sind ja kein Polizeipodcast, sondern immer noch ein Skispringen-Podcast und deswegen super vielen Dank, Pius, für die Einblicke. Jetzt gehen wir aber sportlich und Luis, da steht eine besondere Saison bevor, über die wir jetzt mit Pius auch sprechen wollen.
Ja, das kann man wohl sagen. Also man untertreibt ja nicht, wenn man sagt, die neue Saison, die jetzt ansteht, ist ja mit genauso vielen Highlights gespickt wie die vergangene. Deswegen vorab unsere Frage, was hast du dir für die neue Saison vorgenommen?
Ich habe mir eigentlich so konkrete Ziele irgendwie noch gar nicht gesteckt. Jetzt irgendwie im Sommertraining ist es eigentlich hauptsächlich schauen, dass man seinen individuellen Sprung halt irgendwie weiterentwickelt, einfach wieder einen Schritt nach vorne macht. Und wie du schon gesagt hast, es sind wahnsinnig viele Highlights drin. Klar, viele Leute reden immer über Olympia und ist für mich auch ein Highlight. Das Ziel ist auf jeden Fall dabei zu sein. Ähnlich wie bei der WM, dann wieder im Team am Start zu sein. Und es ist aber halt nicht nur Olympia. Also es ist ist natürlich eine Wahnsinnsveranstaltung, aber es ist halt auch ein bisschen Tagesform auch. Also ähnlich vielleicht wie bei der WM. Und da gibt es bei uns schon andere Sachen, die auch interessant sind mit Vier-Schanzentournee. Da geht es ja immer eigentlich ein Highlight. Und dann nochmal Skiflug-WM. Das war letztes Jahr eigentlich schon im Plan, jetzt ziemlich cool. Da freuen wir uns eigentlich alle schon sehr auf Vickersund. Da haben wir jetzt auch doch 2 Jahre nicht fliegen dürfen. Und von dem her ist es ist schon Olympia, ist ja wichtig, aber wir haben schon echt ein paar andere Sachen noch am Kalender, da wo ich mich richtig drauf freue.
Also was Konkretes oder was Bestimmtes, auf das du dich mehr freust als auf anderes, hast du jetzt in dem Sinne gar nicht?
Bisschen mehr aufs Skifliegen, tatsächlich in Vickersund. Mhm. Da bin ich jetzt letztens in Planitzer dann ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Da haben wir auch immer so von Flug zu Flug ein bisschen rantastet. War jetzt auch nicht der gleich bei den allerweitesten immer dabei war. Aber ähnlich wie im Weltcup habe ich mich da halt so ein bisschen hingetastet und da habe ich das Gefühl, das geht eigentlich immer besser. Und in Vickersund war ich ja schon 2 Mal, da war ich aber damals noch nicht so in der Form. Und von dem her freue ich mich eigentlich schon ziemlich auf die Chance. Die kann eigentlich ziemlich cool sein. Also da ist schon die Vorfreude ein bisschen größer.
War doch auch, glaube ich, sogar die Schanze, wo du deine ersten Weltcup-Punkte geholt hast, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe.
Genau. Da bin ich damals relativ unverhofft dazukommen. Da war ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig in Form. Und dann war es aber so, dass einige im Kontinentalcup, die waren dann gerade eingespannt, da geht es ja immer um diese Quotenplätze, also diesen zusätzlichen Startplatz für den Weltcup. Die waren dann, glaube ich, irgendwo unterwegs und dann, genau, und damals der Schuster Werner irgendwie gesagt, das wäre ja eine Option beim Fliegen, den einmal einzusetzen. Und dann bin ich da recht unverhofft, habe ich da mit dürfen. Das war dann schon, damals war es echt ein Highlight. Aber auch schwierig. Also ich kann mich noch gut an den Wettkampf erinnern. Der Freund Severin war da ziemlich in Form, der hat dann im einen Tag gewonnen und ist ja dann auch das erste Mal über 250 Meter geflogen worden.
Ja.
Und da das Feld aber schon ganz schön gestreut. Also ich weiß ja noch, glaube ich, am letzten Tag war es dann vom Wind her ein bisschen wechselhaft und echt so, dass der Ball wirklich ordentlich ins Fliegen gekommen sind. Und ich glaube, ich war nicht mehr im zweiten Durchgang. Ich weiß aber, dass der Laie Stefan, glaube ich, mit 133 Meter im zweiten Durchgang war. Also das war schon irgendwie ein einzigartiger Wettkampf. Aber echt zäh. Also da war wirklich, es waren so eine Handvoll Leute. Also Peter Brierz ist, glaube ich, am Tag davor 250 geflogen. Hat sie dann bei Armsprung einen Ski zerstört und ist dann auch nicht mehr über den Vorbau gekommen. Also es war dann schon wirklich sehr skurril, aber auf jeden Fall coole Erfahrung.
Was ich mir bei den Wettkämpfen in Vikersund immer denke, das kann doch nicht nur an den Bedingungen liegen. Bringt die Schanze das auch irgendwie mit sich? Weil ich kann mich in Planica zum Beispiel nicht dran erinnern, solche Wettkämpfe mal gesehen zu haben.
Ja, genau. Es bringt die Schanze ein bisschen mit sich. Es ist ein bisschen die Höhe, also es ist schon so, dass die Schanzen, die einfach eher auf Meereshöhe liegen, haben einfach ein bisschen dickere Luft. Man kennt es vielleicht aus Sapporo zum Beispiel, die liegt da eher niedrig, ist ja fast Meereshöhe. Und da ist dann schon generell konnte oft mit weniger Geschwindigkeit und mit weniger Höhe halt auch noch weit gesprungen werden. Und so Orte wie Planica ist das Profil ein bisschen anders und es liegt halt ein bisschen höher. Doch das, man sieht es ja eigentlich auch im Fernsehen oft, dass da wirklich die Athleten einfach deutlich höher sind. Und deswegen streut die eigentlich nicht so. Und in Vikersund war es ja wirklich die letzten Jahre oft mal, hat man es ja gesehen, dass dann die Leute wirklich schon mit den Skispitzen oder Skienden eigentlich am Vorbau schleifen und dann irgendwie trotzdem noch auf einmal ins Fliegen kommen. Und ja, da kommen so ein paar Faktoren zusammen, warum das dann auf der Schanze dann so wild ausschaut.
Ja. Wo wir eh schon beim Thema Schanze sind, eine Besonderheit, die Olympia auszeichnet, ist ja dann auch die, dass ihr zum ersten Mal auf einer Schanze springen werdet, die keiner kennt, sage ich jetzt mal so salopp. Ja. Also klar, die Chinesen und Chinesinnen, die dabei sind, die kennen die, ja. Aber ihr nicht, weil ja die Generalprobe im letzten Winter ausgefallen ist. Bist du jemand, der sich schnell auf sowas einstellen kann und wie gehst du überhaupt an diese Sache heran?
Ja, also grundlegend schon. Ich glaube, dass ich mich relativ schnell darauf einschießen kann. Es kommt natürlich immer darauf vor, aber die meisten neuen Anlagen haben doch alle ein bisschen ähnlich geworden. Also von dem her, man konnte es nie genau sagen. Und wie gesagt, es ist auch wieder ein bisschen neues Stadion und vielleicht ein bisschen anderer Wind und so. Aber grundlegend haben die neuen Schanzen schon alle eine Charakteristik, die ähnlich ist. Also sie haben alle ein bisschen einen längeren Radius und ein bisschen eine höhere Flugkurve. Und da wenn man dann mal so ältere Schanzen anschaut, die noch im Weltcup-Kalender drin haben, die haben dann schon ein bisschen mehr. Wir sagen über Charakter. Also sie haben noch ein paar vielleicht mehr Ecken und Kanten, aber es ist für uns Athleten dann oft sogar ein bisschen schöner. Von dem her glaube ich nicht, dass es auf der Schanze das große Problem wird, sie darauf einzustellen. Also ich glaube, dass sie ähnlich gehen wird wie viele neue Anlagen.
Da kann man mal von ausgehen.
Ja.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen vorausgeblickt, aber Tobi, wir wollen auch noch ein bisschen zurückblicken. Du hast es jetzt nicht schon einmal angeteasert, die letzte Saison für unseren Gast lief doch ziemlich erfolgreich.
Ja, kann man glaube ich so sagen. Pius, wollen wir auf das zurückblicken, was passiert ist? War eine ganz spezielle Saison, was die Rahmenbedingungen anging. Welche Punkte sind dir so nachträglich im Gedächtnis geblieben? Was hat sich denn jetzt aus Sicht eines Athleten am krassesten verändert durch die Gesamtkonstellation, die natürlich durch Corona entstanden ist?
Es war halt wirklich, ja klar, einfach ohne Zuschauer, war halt schon am Anfang ein bisschen skurril, aber sagen wir so nach dem zweiten dritten Wochenende hat man sich echt ein bisschen drauf eingeschossen. Ich habe es eigentlich ja lang so kennt. Also im Kontinentalcup sind ja teilweise gar keine Zuschauer. Also von dem her war es ja ähnlich eigentlich. Und das einzige Mal, wo es mir wirklich dann halt so im Nachgang dann aufgefallen ist und gesagt habe, boah, das war jetzt halt schon echt schade, war halt eigentlich bei der Heim-WM in Oberstdorf, weil ja die Bilder halt noch kennen aus dem Jahr 2005. Ich bin halt aufs Sportinternat gegangen und habe dann damals auch zuschauen können bei der WM und das war halt schon ein absoluter Wahnsinn. Also die haben das echt top organisiert, war heuer auch wieder top organisiert. Und da war es dann das erste Mal so, wo man gemerkt hat, boah, das war jetzt nicht nur für uns, auch für die Veranstaltung so wirklich schade, dass einfach keine Zuschauer da waren.
Absolut. Und ja, wenn man sich überlegt, was vor allen Dingen an bestimmten Tagen und auf diesen besonderen Tag wollen wir zurückkommen, was da los gewesen wäre, gibt es schon ein gewisses Gänsehautgefühl. Wie kann ich es mir denn, also du hast ja gesagt, dass du es aus dem Continental Cup auch ein bisschen gewohnt war, aber du bist da jetzt auch schon nicht erst seit gestern, sondern hast dich an diesen Weltcup festgebissen. Gewöhnt man sich an die Zuschauer? Ändert es was an der Herangehensweise oder ist eigentlich Sprung für Sprung der gleiche, ob da unten 25.000 mit der Deutschlandfahne stehen oder ob halt keiner da sein kann? Wie ist es denn für dich sportlich gesehen?
Also in der Theorie wäre es schon mal das Gleiche. Also dass man sagt, das Skispringen ändert sich ja grundlegend nicht. Aber in der Praxis ist es natürlich nicht so. Also das ist ganz klar ein Unterschied, ob man Anfang Winter in Finnland steht, in Kuusamo, wo dann auch echt teilweise nur irgendwie 100 Leute da sind oder heute halt in Oberstdorf bei der Tournee vor vollem Haus. Das ist einfach was anderes. Und das ist halt dann auf der einen Seite halt sau cool. Auf der anderen muss man es halt einfach, ist es halt ein bisschen die Challenge, dass man das halt auch mit der, sag mal, mehr Ablenkung, wie man eventuell hätte, halt einfach trotzdem bei seinen Sachen bleibt und halt einfach sich auf Skispringen konzentriert. Und das gelingt dann manchmal besser, manchmal schlechter. Das ist dann halt auch mal so ein bisschen Tagesform.
Genau. Dann wollen wir so ein bisschen auf die vergangene Saison eingehen. Und was einem natürlich als allererstes ins Auge springt und was uns in der gesamten Saison auch aufgefallen ist, und wir haben immer wieder drüber gesprochen, ist der wahnsinnig konstant, der Pius Paschke. Also es scheint so, wir hatten mit Karl Geiger hier im Podcast drüber gesprochen und Karl hat über sich und seinen eigenen Sprung gesagt, dass sein Sprung immer am Limit war. Und wenn es aufgegangen ist, wir wissen, wie weit es ging. Mhm. Wenn er nicht aufgegangen ist, Klingenthal zum Beispiel, war er plötzlich nicht im zweiten Durchgang. Würdest du sagen, dass dein Grundsprung extrem stabil war in dieser Saison?
Ja, doch, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich habe mir auch eigentlich, es kommt einmal ein bisschen drauf an, wie man ins Wochenende neu startet, wie schnell kommt man auf der Schanze zurecht. Und eben, jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste, eigentlich kennt man alle Anlagen. Und da hat man auch irgendwo so ein bisschen ein Rezept, jedes Wochenende, wie man neu geht, wie geht man die Schanze an. Und das habe ich irgendwie heuer auch wirklich so hingebracht, dass ich eigentlich dann auf jeder Schanze auch vom ersten Sprung, nicht immer vom ersten direkt, aber meistens so präsent war, dass ich eigentlich irgendwo gleich so eine gewisse Basis gehabt habe, dass ich dann auch wieder an meine normalen Sachen habe weiterarbeiten können. Und das ist sicherlich ein Grund, warum es dann relativ konstant war, eigentlich über den ganzen Winter, weil eigentlich auf jeder Schanze irgendwo das gleich mal gut funktioniert hat. Und ja, dann ist mein Sprung auch vielleicht nicht so anfällig. Es kommt ein bisschen mehr über den Druck an der Kante. Ich meine, das war jetzt auch nicht jetzt springen gleich, aber welche Cup, wo es nicht so war, da habe ich dann auch meine Probleme, aber ich lebe ein bisschen mehr von dem Druck eben. Und von dem her bin ich jetzt da auch nicht so anfällig, wenn es dann mal irgendwie ein bisschen mehr von hinten zieht, also Rückenwind ist oder mal ein bisschen mehr von vorne oder so. Also so den aggressiven Sprungstil, so wie manche Slowene, habe ich dann eher nicht.
Du, wenn wir auf die Ergebnisse blicken, dann ist das in dem Fall auch gut. Hatte sich das im Vorfeld der Saison schon angedeutet? Also bist du mit entsprechend gutem Gefühl und einer gewissen Grundsicherheit schon in die Saison reingegangen?
Ja, es war eigentlich mein bester Sommer, den ich letzten Sommer gehabt habe. Also es war wirklich cooles Training, wirklich mit der Mannschaft, für mich ja mit dem ganzen Trainerteam und so. Ich habe mich da echt richtig wohl gefühlt und war dann also wirklich für mich das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, ich bin richtig in der A-Mannschaft heute auch gekommen und habe da wirklich eigentlich die Bedingungen super nutzen können. Und dementsprechend war der Sommer eigentlich schon ziemlich gut, also auf einem stabilen Niveau. war da wenig Ausfälle gehabt. Von dem her geht man natürlich schon mit der Erwartung nahe, dass es dann im Winter ähnlich ist. So den einen oder anderen Ausreißer nach oben, den ich mir so ein bisschen erhofft habe, habe ich jetzt nicht gehabt in Einzelspringen, dass vielleicht einmal da ein Podest rausschaut, aber trotzdem war es eine konstante Saison und klar meine Beste und von dem her war ich schon sehr zufrieden.
Das kannst du definitiv auch sein. Erstes großes Saisonhighlight, ungewöhnlich früh. Wir wissen es, aufgrund von Corona wurden die Skiflug-Weltmeisterschaften in die vergangene Saison gelegt, und zwar in den Dezember in Planitzer. Und Pius, mit dem zweiten Platz im Team, denke ich, war es für dich auch ein ganz spezielles Erlebnis. Zudem bist du Elfter geworden im Einzelfliegen, was ja tatsächlich über 4 Sprünge, also ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Skiflug-WM setzt sich aus 2 Wettkampftagen, a2 Sprüngen zusammen. Da ist ein 11. Platz im Einzel und ein 2. Platz im Team eine Bilanz, die sich doch sehen lassen kann.
Ja, doch. Das war schon gut. Beim Einzel habe ich mir schon, der Top 10 wäre ganz cool gewesen, aber wie gesagt, knapp da vorbei, auch nicht so schlimm. Da ging es bei mir eher ein bisschen drum, einmal erstes große Ereignis, einmal das ein bisschen mitzunehmen, auch das Skifliegen eigentlich auch noch ein bisschen halt, eigentlich an mir halt schauen, an mir weiterzuarbeiten und halt das Skifliegen einfach nur zum Verbessern. Wie gesagt, das ist zwar eher ein Prozess, der immer weitergeht, aber das ist mir eigentlich da gelungen, von dem her war ich da eigentlich im Einzel schon zufrieden und im Team habe ich eigentlich soweit meine Leistung auch ganz gut abgerufen und der zweite Platz war dann schon cool. Wie gesagt, war erste WM-Medaille für mich und dann beim Skifliegen war zwar knapp am ersten vorbei, aber es ist auch schon nochmal was anderes, weil da haben wir, glaube ich, als deutsche Mannschaft schon in der Vergangenheit oft mal ein bisschen den Ruf gehabt, dass wir eher so auf die Kleinschanzen Spezialisten haben und nicht zwingend beim Skifliegen und speziell der Kahle oder auch der Eise haben das halt heuer den Winter gezeigt, dass es halt einfach nicht so ist. Und wenn man dann halt im Team einfach auch noch da vorne mitmischen kann und man sieht, dann sieht man halt, dass man einfach mannschaftlich auch auf einem guten Weg ist, dass man sich auch beim Skifliegen halt weiterentwickelt. Und das war eigentlich auch vor dem Winter das Ziel.
Genau, jetzt waren deine Erfahrungen mit Großereignissen überschaubar und im Team springst du ja in dem Fall nicht nur für dich selber. Hast du eine besondere Drucksituation empfunden?
Druck ist ja nicht so richtig. Also Druck ist ja das, was man sich selber halt irgendwie macht, von innen heraus. Man ist teilweise in die Teamspringen, also unterschiedlich. Ich habe auch schon Tage gehabt, da ging es besser. Manchmal bin ich ein bisschen nervöser wie im Einzel, weil es auch für uns ein bisschen was anderes ist. Einzelspringen hat man jedes Wochenende und am Team ist es doch halt nicht so oft. Und das kann einen absolut beflügeln, kann auch mal nach hinten losgehen. Wir haben es einmal in Zakopane den Winter gehabt. Das war, glaube ich, mit der schlechteste Wettkampf, den wir im Team seit langem gemacht haben. Und da wo man dann gesehen hat, wie das auch nach hinten losgekommen, wenn auf einmal so ein bisschen der Wurm halt drin ist. Und das ist, aber macht es halt auch irgendwo aus. Also das ist halt auch der Reiz. Und genau das andere Extrem haben wir dann, also in Planitzer war schon super Stimmung im Team, aber in Oberstdorf war es dann sicher nochmal besser. Und das ist halt auch echt das, was es halt irgendwie ausmacht.
Genau, dann gehen wir doch gleich rein in diese doch besondere WM. Und ich glaube, was du gerade so angedeutet hast, kann man unter vielleicht den Begriff Eigendynamik zusammenfassen. Du bist damals als erster Springer für die deutsche Mannschaft runtergegangen und irgendwie hatte man das Gefühl, wow, so muss man ein Team-Event beginnen. Wie hast du es damals empfunden, als es hieß, Pius, du bist im Team dabei und Pius, du wirst hier als Erster runtergehen? Ist das eine besondere Art Ehre oder wie hast du es empfunden bei der speziellen WM?
Es ist schon was Besonderes. Haben wir aber im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen abgesprochen. Ich bin ja lange auf der 2 gesprungen. Und das erste Mal haben wir es dann, glaube ich, in Lachtig gemacht und es hat eigentlich auch gleich ganz gut funktioniert. Und ich habe da wirklich mit dem Steff da vor mir geredet und habe gesagt, ich konnte mir das vorstellen, einmal woanders zum Springen oder möchte es eigentlich auch ganz gerne mal probieren. Und da war eigentlich der Startspringer eigentlich, glaube ich, genau die richtige Wahl. Und es ist schon was Besonderes, wenn man es dann eröffnen darf. Und es ist halt auch immer das Ziel, irgendwo gleich einfach so in der Position zum sein, dass man dabei ist. Also man muss jetzt nicht als Startspringer das Teamspringen gleich gewinnen, geht eh nicht da. Aber man kann, man muss ja halt da schon ein bisschen einfach mit dabei sein. Das war dann schon mit dem ersten Sprung. Zum Glück war ich dann da gleich ganz gut dabei. War schon hart am Limit. Der war dann schon ein bisschen aggressiver, aber ja, das braucht es am Sonntag vielleicht dann einmal.
Genau. Macht es einen Unterschied, ob du als Startspringer reingehst oder du sagst selbst, du warst oft an der 2 auch? Wie ist es, wie kann man da Unterschiede für sich selbst ausmachen?
Ja, ein bisschen schon. Also auch nicht so viel. Wie gesagt, Skispringen ändert sich ja nicht und dann ist es auch wieder ein bisschen Tagesform. Es ist halt auch von der Gruppenaufteilung oft mal so, dass die meistens ist halt die vierte Gruppe, ist halt meistens die, wo die Athleten halt drinnen, die im Weltcup halt am weitesten vorn haben oder halt an dem Wochenende am besten haben. Und oft einmal ist es dann Gruppe 1 und 3 vielleicht ähnlich oder vielleicht die 3 noch ein bisschen besser. Aber man hat halt oft schon einfach auch echt eine gute Konkurrenz. Und dann merkt man schon, dass es einfach ein bisschen was anderes ist. Aber es ist auch irgendwo cool, weil man sagt, hey, jetzt kann ich mich gleich mal mit ein paar der Besten der Welt halt irgendwo messen. Und dann ist es halt immer so, wie man es halt auch nimmt. Es kann dann halt hemmen, aber es kann dann halt auch beflügeln.
Also höre ich raus, dass du dann schon auch schaust, mit wem springst du in einer Gruppe?
Ja, zwangsweise, man kriegt es eh immer mit, die dann eh immer direkt vor einem oder nach dem Springer und ja, ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn dann ein paar bessere dabei haben, wenn dann irgendwie der Camilo oder so mal mit in der Gruppe ist, dann finde ich das eigentlich immer ganz cool, weil man halt echt so ein bisschen den Vergleich hat, den direkten Vergleich und ja, eigentlich eine schöne Sache.
Dann lass uns bei dem Wettbewerb noch bleiben. Ab wann hattest du schon während des Wettkampfs das Gefühl, wir holen hier Gold? Wie sah dein Innenleben aus während des
Wettkampfs? Nee, Gold nicht. Also es war klar, ganz klar das Ziel davor, dass wir eine Medaille holen. Aber man hat es ja da im Winter schon gesehen und gesagt, wir sind einmal Sechster geworden. Also die 6 Teams, die da irgendwo immer um die Medaille mitgesprungen haben, die waren halt oft nah beieinander und dann war es, wir haben gewusst, dass wir auf jeden Fall eine Medaille holen können und das war ein ganz klares Ziel bei der Heim-WM. Aber wir haben es eigentlich auch nicht so irgendwie ausgesprochen und gesagt, ja, wir stehen jetzt auf Gold, weil wir auch nicht im Vorfeld eigentlich irgendwie die favorisierte Mannschaft waren. Also da waren dann andere, da war Österreich besser, da war eigentlich Norwegen hat halt schon viel gewonnen gehabt, die Polen halt, also das die hätte ich dann eigentlich eher schon weiter vorn gesehen. Und dann hat man den Wettkampf und auf einmal springt Japan halt auch wieder mit um die Medaillen und denkt sich, hey, Fahrer, die lassen halt auch überhaupt nicht aus. Also von dem her, man hätte auch Vierter werden können. Also es ist war echt knapp. Und das erste Mal, wo man es dann so irgendwo dann mit dem Gedanken gespielt hat, war dann eigentlich, wo der im zweiten Durchgang, wo der Severin unten war. Und dann haben wir gedacht, boah, jetzt sind wir echt gut im Rennen und jetzt mit dem Eisei, wenn er so springt, wie er es kann, und mit dem Kale als Bank, der eigentlich immer das liefert, was er kann, kann es nicht nur für Medaille reichen, sondern dann kann man vielleicht auch echt noch an dem einen oder anderen halt vorbeiziehen. Da hat man dann das erste Mal so damit geliebäugelt, aber davor eigentlich nicht.
Also du, wir haben es gesagt, du warst der Startspringer und klar, nach dem ersten Durchgang spult man sein Programm ab, Fokus auf den zweiten Sprung, dann stehst du unten und dann geht der Wettbewerb ja noch relativ lange. Ja. Wie hast du den Wettbewerb verfolgt dann?
Ja, man ist echt ziemlich, ziemlich nervös. Also deutlich nervöser, wie wenn man selber springt, weil man halt dann eigentlich nichts mehr machen kann. Und da ist man irgendwo ein bisschen, man hat die Euphorie noch vom Springen und sagt, ah, eigentlich irgendwie war es ganz gut, aber jetzt geht es halt erst um die Wurst. Also ja, es war, man bangt dann halt irgendwo so ein bisschen mit. Es war schon echt, ich war schon echt nervös dann.
Ja, also jetzt weißt du, wie es uns geht, Pius. Wir sind nicht nur Journalisten, sondern fiebern gerade bei solchen Großereignissen natürlich auch mit euch mit. Und der Karl landet dann und es war ja dann eigentlich, nachdem er den Sprung steht, war ja eigentlich klar, das wird reichen. Hast du diese Sekunden noch im Kopf, was dann passiert ist, emotional, um dich herum?
So ein paar Momente, ja. Alles genau im Detail irgendwie nicht mehr. Also man freut sich halt einfach miteinander. Dann waren wir beim Kale drin, dann wieder draußen ist ja der Kubacki David noch kommen. Das war dann eigentlich ja noch mehr die Zitterpartie, weil da haben wir es ja wirklich gar nicht mehr selber in der Hand gehabt. Da waren wir ja schon alle durch. Und ja, dann ist es danach, ist schon echt cool, einfach auch so, wenn alle anderen vom Team unten haben, Physiotherapeuten, Betreuer, die Trainer haben dann runterkommen. Und man sieht halt irgendwie alle auch, dass die auch einfach mitgefiebert haben und jeder hat ja irgendwo sein Teil halt dazu beitragen, dass das halt dann an dem Tag X halt dann auch irgendwie so aufgeht. Und das war dann eigentlich eher das, was mir sehr irgendwie ja, positiv halt in Erinnerung geblieben ist, eigentlich so die Stimmung im gesamten Team, jetzt nicht nur bei uns, die vier, die gesprungen sind, sondern dass man schon irgendwie merkt, boah, da ist jetzt bei alle irgendwie auch so, alle haben da hingefiebert und haben da halt auch alles investiert für das und dann geht es halt auf und ja, war schon eine große Erleichterung irgendwie bei alle zum Spüren.
Und die anschließende Feier wird entsprechend dem Rahmen angepasst sein, oder?
Genau.
Würdige ja. Feier.
So, genau.
Genau. Piers, danke für diese sehr, sehr tollen Einblicke und dass du tatsächlich eine Goldmedaille bei Skispringen-Weltmeisterschaften, also bei nordischen Skiweltmeisterschaften holst. Das hatte sich bis vor einigen Jahren eigentlich nicht abgezeichnet. Deswegen machen wir hier eine kurze Pause und sprechen dann über deinen Werdegang, der doch tatsächlich sehr außergewöhnlich ist. Bis gleich bei der Flugshow.
Und damit zurück zum zweiten Durchgang der Flugshow in dieser Woche. Unser Gast ist immer noch Piers Paschke und wir hatten es bereits angekündigt. Wir wollen jetzt noch ein bisschen detaillierter auf seinen ja, außergewöhnlichen Werdegang eingehen und beginnen da natürlich ganz am Anfang. Wie könnte es denn anders sein? Erzähl uns doch mal, wann und wie hast du das Skispringen für dich entdeckt? Wie kam es dazu, dass du der schönsten Sportart der Welt nachgegangen bist?
Das kam so, dass ich eigentlich beim Skifahren war. Also eigentlich unsere ganze Familie sind eigentlich Skifahrer, also mein älterer Bruder, meine jüngere Schwester. Und das hat mir auch eigentlich wirklich Spaß gemacht. Bin aber eigentlich meistens irgendwie beim Skifahren immer mehr irgendwie im Wald rumgesprungen oder irgendwo abseits der Piste. Und irgendwie hat mir halt beim Skifahren das Springen irgendwie immer so Spaß gemacht. Bin dann schon irgendwie dann oft die Funparks geben, wo dann halt die Freestyle und so gesprungen sind. Da bin ich dann meistens irgendwie auch schon ganz gern mitgesprungen. Aber dann mehr sowas gemacht wie Stangerl fahren. Und dann habe ich halt irgendwann einmal meine Eltern gefragt, ob ich mal nicht da das mal irgendwie probieren kann. Dann haben wir bei unserem Heimverein halt auch die Sparte Skisprung. Und da habe ich dann eh schon die Trainer kennt, die haben dann immer ähnliche Hallenzeiten wie mir gehabt. Die haben da schon so ganz interessante Sachen aufgebaut, wo man dann irgendwo so Flugposition üben kann und Anfahrtsposition. Und das fand ich als Kind schon immer spannend, was die da alles machen. Und dann bin ich da erst einmal ins Hallentraining mit. Und dann einmal irgendwie ein Jahr später oder so bin ich dann wirklich mal zum Skispringen gekommen. Da habe ich dann wirklich auch das Interesse gehabt, sage ich, ich kann jetzt eigentlich mal gern probieren. Und dann bin ich da mal mitgefahren und das war mit 9. Ja, und dann hat mir das halt eigentlich gleich so Spaß gemacht, dass das irgendwo, da habe ich dann gemerkt, am Anfang bin ich schon ein bisschen mehr Ski gefahren wie Ski gesprungen, aber es hat sich dann immer mehr verlagert und dann bin ich eigentlich irgendwann dann nur noch Ski gesprungen.
Das heißt aber so direkt familiär oder durch dein Umfeld vorbelastet in dem Sinne, wie jetzt viele andere, warst du nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also hat kein Skispringer geben. Gut, es hat auch keine Skifahrer davor gegeben, aber das haben wir halt irgendwie als Familie so zusammen angefangen und das war halt wirklich was, das hat man halt irgendwie einfach, das Fliegen oder das war einfach irgendwie so eine Vorstellung, die war halt cool und ich glaube, das haben eh die meisten Kinder, die es irgendwie anfangen, das Skispringen, das muss man glaube ich irgendwo ein bisschen mit sich bringen und ja, das hat mich dann eigentlich schon gleich mal irgendwie packt und dann ja, war ich da halt mit dabei.
Was sagen denn da die Eltern? Also wenn man da jetzt irgendwie vorbelastet ist und das kennt und sowas, ist glaube ich der Weg da kürzer. Aber was sagen die Eltern, wenn der Bub plötzlich daherkommt und sagt, naja, ich will jetzt durch die Lüfte fliegen.
Ja, die waren am Anfang so teils begeistert. Also grundlegend war es so, dass meine Eltern uns eigentlich irgendwie alles sportlich irgendwie ermöglicht haben. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel gemacht. Und das war dann halt nur so, ja, oh, muss jetzt der Skispringer an, jetzt machen wir eh schon so viel. Und dann, dann wird es halt irgendwann schon eher so ein bisschen ein logistisches Problem. Wer hat dann wann was für Training und welcher Elternteil fährt dann wohin? Und da haben uns aber unsere Eltern wirklich nichts ausgeschlagen. Und dann war das halt irgendwann so, es kommt natürlich einmal ein bisschen mit dem Erfolg, dann war es ja, so weiter bin ich ja dann gleich mal ganz, ganz gut mitgesprungen und so. Und dann haben die Eltern natürlich gesagt, ja, wenn ich das machen will, der würde das natürlich gern machen. Aber am Anfang haben wir natürlich schon mal schauen müssen, so wie man das logistisch dann alles hinbringt, dass dann da irgendwie drei Kinder halt auch versorgt werden.
Gut, das Problem hatte sich ja dann irgendwann erledigt, als du dann in Oberstdorf aufs Skigymnasium gekommen bist. Wie kam es denn dazu und ja, ist es deinen Eltern dann schwer gefallen, dich quasi gehen zu lassen?
Ja, der Mama wahrscheinlich schon mehr. wie es dazu gekommen ist, es war ein bisschen, ja, eigentlich unkompliziert. Also mein damaliger Heimtrainer, der Moser Karl, der immer noch Trainer ist und mit seinem Bruder zusammen, mit Moser Toni, die haben mir dann eigentlich empfohlen oder gesagt, ja, schau dir das Internat mal an, da ist auch ein ganz guter Trainer da. Das ist alles ein bisschen kleiner. Also früher aus meiner Gegend habe ich ja nach Berchtesgaden aufs Skiinternat gegangen. Was auch wirklich top ist, da habe ich jetzt die letzten Jahre ein bisschen so einen Einblick gekriegt, weil ich dann durch die Polizei da ein bisschen näher dort war. Aber für mich war es halt damals das Oberstdorf, habe ich mir einfach angeschaut und es war ein relativ kleines Internat, also ein bisschen familiärer und das hat mir halt irgendwie persönlich einfach zugesagt. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, ja, dann ist es zwar ein bisschen weiter weg von daheim, aber irgendwie fühle ich mich da, glaube ich, ganz wohl. Und ja, dann bin ich da eben mit 14 rüber.
Und war wahrscheinlich im Nachhinein auch keine allzu schlechte Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall nicht, ja. War echt eine coole Zeit da. Also so Internatsleben ist schon was Eigenes. Aber habe ich eigentlich nur positiv in Erinnerung gesagt, war eh ein kleiner Haufen. Also ich glaube, wo ich aufs Internat gekommen bin, waren wir 18 Sportler insgesamt. Und das ist dann gewachsen, also wo ich dann gegangen bin, das waren dann 7 Jahre später, waren wir dann glaube ich schon 36 oder so, also recht viel mehr war glaube ich von der Kapazität da gar nicht möglich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber von dem her eh alles eben ein bisschen kleiner und ja, aber auf jeden Fall coole Zeit.
War denn dann noch jemand dabei, der so einen ähnlichen Werdegang hingelegt hat wie du oder der heute auch immer noch im Spitzensport ist?
Da haben ein paar dabei, ja. Also der Sander Andi, mit dem war ich im Internat, Skifahrer. Klar, spätestens nach der WM heuer kennt ihn, glaube ich, jeder. Der war zum Beispiel erst in Berchtesgaden im Internat, ist aber dann nach Oberstdorf gewechselt. Dann haben wir noch einige Langläufer gehabt, die eigentlich wenn du schauen, dass ich keinen vergisst, wer alles im Weltcup startet. Das waren dann schon ein paar, für das eigentlich ein kleines Internat war. Der Eisenlauer Sebastian ist jetzt lang im Weltcup gelaufen, der war im Internat. Dann damals der Dotzler Hannes, der war auch Langläufer, war im Internat. Die Kolbhanner war auch Langläuferin. Und jetzt muss ich überlegen, dass ich nicht noch irgendwo einen vergiss. Es sind auf jeden Fall einige dann doch irgendwie aus dem kleinen Haufen dann dabei gewesen, die dann irgendwo mal im Weltcup unterwegs waren.
Schon eine gute Quote, würde ich meinen, ja. Auf jeden Fall.
Genau, einige Skifahrer noch, auch dann ein bisschen nach mir, jüngere und so. Genau, also ja. haben schon ein paar geschafft, ja.
In aller Regelmäßigkeit ja heute noch, zum Glück.
Ja.
Du, das Stichwort ist jetzt schon einige Male in der Sendung gefallen. Du bist lange Zeit im Continental Cup unterwegs gewesen. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer quasi die zweite Liga des Skisprings, wird es immer so ein bisschen genannt quasi. 3 Jahre zwischen Continental-Cup-Debüt und Weltcup-Debüt, dann in Engelberg 2013. Was war das für eine Zeit für dich? Hast du darauf hingearbeitet, dass du in den Weltcup kommst? Wie muss man sich das vorstellen?
Es fängt natürlich so, dass es damals, wo ich in Continental-Cup reingekommen bin, war es halt eigentlich erst mein Ziel, sich halt dort zu etablieren. Also war jetzt auch nie der Typ, der dann da so gesagt hat, ja, okay, jetzt starte ich da gleich durch. Also das habe ich mir irgendwie auch vom Kopf her, glaube ich, selber nicht so ganz zutraut. Und da haben wir das halt auch im Kontinentalcup alles Schritt für Schritt erarbeitet. Und die Zeit, die war ja dann doch eigentlich fast ein bisschen länger, weil ich bin zwar dann da in Engelberg schon mal eben im Weltcup mitgesprungen, aber bis ich ja dann wirklich den ersten Winter, wo ich dann mal im Weltcup war, das war ja eigentlich erst 2017, 2018, wo ich dann mal wirklich länger auch dabei war. Sonst war es ja wirklich immer so, waren es ja immer nur mal einzelne Wettkämpfe. Und ja, das ist an sich, habe ich da schon sehr viel gelernt. Teilweise war es aber auch ein bisschen mühsam, weil man halt, wenn man dann so irgendwann an der Schwelle steht, war es halt oft dann ein bisschen zäh. Man sagt, okay, wird ganz gern in den Weltcup kommen, schafft es aber halt irgendwie nicht. Das Team war halt einfach auch wirklich gut. War dann oft einmal eher so 8., 9. Mann oder so deutschlandweit gesehen, aber halt einfach nicht so, dass es halt reicht, irgendwie da im Weltcup halt in der Kernmannschaft dabei zu sein. Und wie gesagt, ist halt ein bisschen anders, aber gelernt habe ich auf jeden Fall schon früh.
In insgesamt 206 Starts, das habe ich vor der Sendung mal nachgeschlagen, und du bist so auf Platz 11 der Springer mit den meisten Continental Cup Starts. Das ist echt bemerkenswert. Oh.
Elf, wer ist da alles vor mir?
Direkt vor dir Danny Queck.
Oh echt, der Danny hat noch mehr wie hier. Oh,
ja, aber nur, ich glaube, nur eine Handvoll.
Ah, okay.
Viel ist es nicht.
Ja. Also, ah ja, stimmt, ja, der war schon relativ jung. Ich bin eigentlich ja relativ spät erst in den Continental Cup gekommen. Also ich bin ja erst, man, da hat es ja manche gegeben. Ich glaube, der Danny war ja schon mit teilweise 16, 17 oder so drin. Ich bin ja erst mit 20, glaube ich, oder 21 dann regelmäßig mal mitgesprungen. Und interessant, ja. Ich habe schon gewusst, dass ich früh, also ich habe gewusst, dass ich mal, irgendwann haben wir es mal gehabt, dass ich glaube ich über 200 Starts habe. Und ja, ist schon viel.
Kannst du, ich meine, du hast es ja jetzt hautnah erlebt, aber kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal erklären, wo so die grundlegenden Unterschiede liegen? Also klar, das Leistungslevel ist ein anderes, das ist offensichtlich, aber darüber hinaus, was unterscheidet denn die zweite Liga von der Primusliga sozusagen?
Eigentlich gar nicht so viel. Also wir haben eigentlich von der Wettkampfserie ist es ähnlich. Also wir haben wirklich auch jedes Wochenende eigentlich im Winter oder fast jedes Wochenende Wettkampf. Also es sind schon einige. Und man hat eigentlich auch oft auf die gleichen Chancen wie im Weltcup. Oft ein bisschen Zeit verzögert oder man ist mal voraus. Also von dem her ist eigentlich auch nicht der große Unterschied. So Wettkampfablauf ist vielleicht ein bisschen anders, man hat keine Quali. Also man startet halt wirklich dieser Freitagswettkampf mit der Quali, den hat man halt nicht. Sondern man kommt halt an, reist Freitag an, hat Samstag, Sonntag Wettkampf und reist wieder ab. Und ja, das wäre jetzt so der größere Unterschied. Ein bisschen der, oder vielleicht was ein bisschen anders ist, wenn man dann, also das Leistungsniveau ist natürlich ein anderes, braucht man nicht reden. Weltcup ist dann halt einfach schon nochmal was anderes. Aber im Conti Cup ist eigentlich eher die Schwierigkeit, also wenn man jetzt im Weltcup sich etabliert und man springt dann mal einen zweiten Durchgang, dann weiß man, okay, man ist irgendwo soweit ganz gut dabei und vielleicht schafft man es dann auch weiter vor irgendwann. Im Conti Cup, zumindest war es bei mir so, ab einem gewissen Alter geht es ja irgendwann nur darum, eigentlich diesen Startplatz für den Weltcup zu erspringen. Und das ist teilweise auch gar nicht so ohne, weil man eigentlich da halt, wenn man Zehnter wird oder Fünfter, Sechster, dann reicht das eigentlich schon immer. Man muss dann immer in diesen Perioden, also der Winter ist ja in so Perioden einteilt, dann irgendwo unter die besten drei Springer in dieser Periode sei. Und das ist halt echt teilweise richtig knackig. Und halt ein bisschen so der Unterschied zum Weltcup, wo man sagt, wenn ich jetzt die ganze Zeit, klar, das Niveau ist höher, aber wenn ich die ganze Zeit irgendwo Top 15 springe, dann springe ich gut. Aber im Conti Cup unter die besten drei zum Springen ist auch nicht so leicht, wie man es meint. Weil halt doch viele Weltcup-Springer oft dabei haben. Es fallen ja oft aus dem Weltcup welche raus. Die haben dann da unten mit dabei. Und dann mal, wie gesagt, Top 10 oder so ist natürlich leichter, aber dann wirklich diesen Quotenplatz zum Holen und dann konstant eigentlich bei dem Starterfeld dann irgendwo im Podest näher zum Seil ist echt nicht so ohne.
Ja, jetzt habe ich mir nochmal diese Statistik aufgemacht, einfach weil es mich auch interessiert hat. Da sieht man schon viele Namen, die ja quasi so als Garanten gelten, diesen Platz zu holen. Also Manuel Fettner für Österreich zum Beispiel, für Polen Clemens Muranka, Alexander Stischol. Ja. Was haben wir auch? Stefan Thurnbichler aus Österreich, mit denen noch einige Leute kennen. Also das ist ja schon.
Der ist, glaube ich, ganz weit vorn, was Continental Cup Podestplätze angeht oder so. Mit seinem jüngeren Bruder habe ich da mal geredet. Der war da, ja. Der ist auch da lang mitgesprungen, ja.
Dritter mit 222, ja. Ja, schon interessant auf jeden Fall.
Pius und Luis, Pius, ja. Darf ich fragen, wie, ja. Wo die infrastrukturellen Unterschiede sind? Also wie macht es sich vor Ort für dich bemerkbar, Weltcup, Kontinentalcup?
Also man hat natürlich oft schon so mal Schanzenverpflegung und so ist ein Unterschied. Manchmal auch das Hotel, also es ist halt, es kommt ganz drauf an, wirklich auf den Ort. Also es gibt Orte, da ist man dann oft in die gleichen Hotels wie im Weltcup, weil es gar nicht so viele andere gibt. Und dann ist es eigentlich so weiter ähnlich. Und dann gibt es halt auch wirklich Orte, wo man dann den Unterschied schon merklich kennt und spürt. Dass halt bei dem einen einfach irgendwo eine Präsenz da ist, dass halt einfach das die Leute interessiert. Und so ein Kontinentalcup ist natürlich wirtschaftlich gesehen jetzt auch nicht das, glaube ich, das Rentabelste, so einen Wettkampf zum Veranstalten. Von dem her werden natürlich dann auch der ein oder andere Necke auch gespart. Und dann, ja, ist man halt vor Ort und dann geht es schon oft einmal ein bisschen sporadisch runter, was so Umkleidemöglichkeiten oder so angeht. Aber ja, das ist halt so. Also da muss man durch.
Gab es denn für dich in der Zeit Orte, wo du besonders gerne gewesen bist? Also ich meine, so Klassiker für den COC, da würde mir jetzt so einfallen, Brotterode zum Beispiel oder Iron Mountain wird auch immer sehr gelobt.
Ja, genau. Also das waren ja so die zwei Orte, wo ich ja wirklich rauspicken würde. Mal von der Schanze abgesehen, mag ich Stamms noch ziemlich gern, aber ist es halt eigentlich ein normales Springen. Ja. Aber ansonsten war schon Brotterode eigentlich immer Highlight, weil das wirklich so nur den Charakter hat, wie man es, glaube ich, von früher kennt, dass wirklich so ein Ort einfach so das Skispringen lebt. Also die ist ja ein kleiner Verein und die hängen sich da jetzt ja wirklich voll nahe und organisieren das dann mit Bierzelt unten und so. Und das ist schon für uns auch was anderes. Also da bin ich schon mal mit einer ganz anderen Grundeinstellung hingegangen. Da war ich schon mal viel positiver gestimmt, weil man irgendwie merkt, die Leute haben einfach auch die wollen ja irgendwie da, dass das Skispringen da im Ort bleibt. Und genauso ist es in Iron Mountain. Da ist es halt auch nochmal ein bisschen was anders, weil die halt, da ist halt Amerika und da kommt man nicht so oft hier. Und die haben zwar an sich nicht so wirklich viel Ahnung vom Skispringen, aber die feiern es halt einfach, wenn einer weit springt. Und das hat dann teilweise auch, das ist auch ganz cool.
Für die ist das immer so das Highlight des Jahres, hat man so ein bisschen den Eindruck. Die hatten früher noch diesen verrückten Wettbewerb, wo sie ja von ganz oben auf der Schanze losgefahren sind und dann ja. Geschaut hat, wer am weitesten springt einfach nur.
Genau, genau. Das haben sie immer nochmal longest standing heißt.
Ja, genau.
Das haben sie immer am Ende vom Wettkampf gemacht. Ja. Bin ich selber auch noch zwei Mal mitgesprungen. Ich weiß gar nicht eben, ob es das jetzt noch gibt. Ich glaube, den letzten offiziellen, also sie haben es irgendwann mal reglementiert, weil dort dann sind dann Leute so weit gesprungen, dass sie wirklich verletzt haben, weil die halt einfach den Anlauf halt frei gewählt haben. Irgendwann hat man es reglementiert und hat gesagt, okay, man fährt halt nur noch, was weiß ich, zwei oder vier Luken über Wettkampfluke, dass man halt weit springen kann, aber halt nicht zu weit. Und ich glaube, den letzten, der da gewonnen hat, das war, glaube ich, der Neumeier Michi. Der hat dann nochmal seine Abschlusstour da mitgemacht. Da war ich auch mit drüben und dann ist er dann aufgegangen und ist dann er war zwar, glaube ich, in Anführungsstrichen nur 135 Meter, aber er war dann echt der Weiteste, weil der Wind dann so dreht hat und dann haben die alle so kurz gesprungen. Und dann war er der Allererste, der runter ist und habe gedacht, ja, okay, 135 Meter, das, glaube ich, reicht nicht. Und dann war das aber so cool, dass der das da in seinem, das waren wirklich so, waren seine letzten Wettkämpfe. Und dann hat er da den Longest Standing gewonnen und dann gewinnt er ein bisschen Bargeld, das wird dann eingesammelt. Dann hat er ein paar hundert Dollar irgendwie gewonnen und die haben wir dann am Abend noch, glaube ich, auf dem Putz gehabt. Das war noch ganz lustig.
Ja, die Geschichten gibt es im Weltcup nicht, aber wenn Iron Mountain im Kalender wieder auftaucht, vielleicht kann man sich ja mal was überlegen in die Richtung. Wäre witzig.
Ja.
Was du ja auch ab und zu gemacht hast, was uns auch ein Anliegen ist, dass wir da mal drüber sprechen, ab und zu warst auch mal Vorspringer. Das ist ja. Ein Thema, was auch gerade jetzt im Fernsehen oder in der breiten Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig viel Beachtung findet. Wie oder wo liegen die Unterschiede und welche Wichtigkeit haben Vorspringer eigentlich in der aktuellen Zeit?
Also Unterschiede sind teilweise zum normalen Springen ganz extrem. Also wenn man sich überlegt, wer da am Start ist, das ist schon, da habe ich echt meinen höchsten Respekt, weil da sind wirklich Leute dabei, die eigentlich schon lange nicht mehr professionelle Skispringer. dem Ohr der anderen sieht man sogar auch. Also, und, aber da habe ich gesagt, höchsten Respekt. Also die haben sich dann, die gängen oft ganz normal irgendwie in die Arbeit und haben dann wirklich als Hobby halt Skispringen. Und das aber dann am Weltcup da vor Ort zum Sei und dann da Vorspringer zum Sei ist schon nochmal ganz was anderes, wie wenn wir jetzt, wie wenn jetzt wir da trainieren gehen oder dann auch den Wettkampf haben, weil die sitzen ja wirklich oben, egal was für Wetter, haben teilweise die Schuhe bunten, haben teilweise die Keile schon drin. Also das ist ja, sagt der oder andere, der es dann vielleicht im Weltcup ein bisschen mitkriegt, das ist ja teilweise auch, sagen ja die Kommentatoren, ja, also jetzt sitzt er mit die Keile da, ist unangenehm und so. Und die Vorspringer, die sitzen da teilweise so in Sprungbereit eine halbe Stunde oder so. Also das, und dann Skispringer, das ist schon echt nicht so ohne. Also das ist schon wirklich, da habe ich echt meinen höchsten Respekt. Und ansonsten, von der Wichtigkeit her ist es eigentlich extrem wichtig, weil man sagen muss, ohne Vorspringer da könnte man so Skispringer eigentlich gar nicht durchführen. Also da müsste schon strahlend blauer Himmel sein und die müsste dann die Spur perfekt ausklären. Also man sagt, okay, man könnte es vielleicht irgendwie ohne machen, aber in der Regel glaube ich, hat es die letzten, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal gegeben hat, dass es ohne Vorspringer gemacht worden ist. Also von dem her ist es ohne eigentlich ist es nicht möglich.
Genau. Wir machen jetzt einen harten Cut. Wir haben gesehen, dass du viel im Kontinentalcup warst. Du warst Vorspringer. Dann geht es auf Ende 20 zu. Es kommt diese Saison 17-18, von der du gesprochen hast, wie du merkst, dass sich da langsam was tut. Es ist ja relativ spät auch für einen Skispringer und einen Leistungssportler. Ja. Ist es Teil deiner Persönlichkeit, dass du sagst, ich gebe nicht auf und versuche, ich weiß, dass es irgendwo drinnen ist und muss einfach warten, bis dieser Moment kommt?
Zum gewissen Grad schon. Sonst glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also man hat immer irgendwo den Gedanken oder Glauben, dass man das auch kann. Also ich hätte mir, hat mir das schon auch irgendwo zutraut, aber das ist schon irgendwo dann auch mal irgendwo drin versteckt. Also es hat schon Phasen gegeben, da wo ich sage, okay, das ist schon ein weiter Weg. Also wie ich jetzt da noch ganz vorne kommen soll, weiß ich jetzt nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Also die Zeit hat schon angegeben. Und aber man, natürlich braucht man die Motivation, also da habe ich mir aber eigentlich auch nicht so schwer durch. Also ich habe eigentlich immer auch das machen dürfen, was ich irgendwie gern gemacht habe. Also mir hat das Skispringen auch im Kontinentalcup immer Spaß gemacht. Wenn man dann natürlich schon irgendwo die Ambition hat, sagt, okay, jetzt möchte ich natürlich gern den Sprung im Weltcup schaffen und so, war es ja trotzdem immer was ich gern gemacht habe. Und darum habe ich es eigentlich auch nicht so als Belastung gesehen oder schwierig zum sagen, ja, soll ich es jetzt mal probieren? Also ich habe es eigentlich schon in der Zeit immer gern gemacht. Und von dem her hat es eigentlich nicht so schwer angefühlt.
Hattest du mal dran gedacht, auch einen Schlussstrich zu ziehen? Und weil du warst ja punktuell im Weltcup dann immer wieder dabei, dann zurück in den Kontinentalcup. Gab es irgendeinen Punkt, wo du gedacht hast, so, boah, ob ich das noch hinkriege, höre ich nicht besser auf?
So konkret nicht zwingend. Also ich habe es eigentlich echt immer wollen und habe eigentlich schon immer die Ambition gehabt, dass ich das irgendwie nochmal schaffe. Ist halt dann eher so die Frage, ob man es überhaupt so lange machen darf. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja Leistungssport und man es geht ja nur, wenn man irgendwo in der Mannschaft ist oder die Förderung kriegt. Und darum war halt, habe ich mir schon des Öfteren erstellen müssen. Also weil einfach ich gewusst habe, wenn die Leistung nicht stimmt, dann fahre ich halt irgendwann aus dem System raus. Und es war dann einmal zwischenzeitlich so, dass ich dann eben in der Saison, wo ich dann auch zur Polizei gewechselt habe, dann auch nicht mehr in der B-Mannschaft war. Also da war ich ja davor eben lang. Und dann bin ich ja wirklich rausgefallen und habe ich schon gewusst, okay, jetzt entweder ich schaffe jetzt halt den Sprung nochmal und biete mich halt dann da über diese dritte, dann zweite Liga halt auch irgendwie in den Weltcup rein. Oder irgendwann spuckt dann das System halt dann einfach aus, sagt, okay, jetzt ist er dann halt zu alt und er hat es halt nicht geschafft und dann kriegt man dann immer die Förderung und dann hätte ich auf jeden Fall aufhören müssen. Wie gesagt, wollen, so aus eigenem Entschluss, den Gedanken habe ich eigentlich so selten gehabt, weil es mir eigentlich immer viel Spaß gemacht hat und ich eigentlich schon irgendwo das noch gesehen habe, dass ich das vielleicht einmal noch schaffe.
Genau, zeigt ja echte Leidenschaft für den Sport. Es kommt dann der Moment, wir haben jetzt diese 17er, 18er Saison und dann das, was danach passiert, unmittelbar. Es ist mit Ende 20 so den großen Karriereboost zu bekommen. Ich hatte ganz am Anfang von einer außergewöhnlichen Biografie gesprochen. Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Kannst du jetzt im Nachhinein, also du bist ja jetzt wirklich 2 bis 3 Jahre dann auch tatsächlich etabliert und fix dabei, kannst du im Nachhinein rekapitulieren, gab es irgendwelche bestimmte spezifische Faktoren, die du jetzt für dich ausmachst, dass eben dieser Sprung nach vorne doch noch gelungen ist?
So, es gibt immer mal wieder so Aha-Momente, aber die habe ich jetzt eigentlich so da auf dem Weg im Weltcup nicht so gehabt, also speziell so auf Skispringen bezogen. Also da habe ich, es war wirklich dann einfach, wie gesagt, stupide tägliche Arbeit im Sommer und ab dem oder vor der Saison, wo es dann das erste Mal so ein bisschen im Weltcup gegangen ist, war es schon ein bisschen was anderes. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich raus, aber ich bin da irgendwo mein eigener Herr, ich habe es selber in der Hand und bin das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen anders angegangen. Und da hat sicherlich, was ein bisschen ein Faktor, glaube ich, war wirklich ein bisschen der Wechsel zur Polizei, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin vom Kopf her war ich ein bisschen freier. Also davor war das schon bei mir immer ein Thema, wie was mache ich dann mal nach dem Sport, weil ich ja eben nicht gewusst habe, wie lange es noch geht. Oder muss ich jetzt die nächsten 1-2 Jahre aufhören? Und da habe ich dann irgendwo die Absicherung für mich gehabt, gewusst, okay, jetzt wenn ich aufhöre, dann habe ich einfach da meine Ausbildung und bin einfach abgesichert. Und das, glaube ich, war vom Kopf her schon entscheidend. Skisprungtechnisch war es die letzten Jahre bei mir nie der Aha-Effekt. Es hat immer Momente gegeben, wo man wieder ein bisschen auf was kommt, aber es war eigentlich immer so eine stetige Entwicklung. Und so war es eigentlich auch die letzten 2 Jahre. Also da hat sie einfach, es hat sich einfach immer wieder Schritt für Schritt weiterentwickelt und dann wird es zwangsweise einfach ein bisschen besser.
Im materiellen Bereich vielleicht irgendwas ausmachen können jetzt so im Nachhinein?
Wenig, es ändert sich immer was, also es ändert, oder eigentlich relativ viel. Es ändern sich immer die Anzüge, es ändern sich immer die Ski, aber ich habe so ein paar Komponenten drin gehabt in meinem System, die ich eigentlich irgendwo unverändert lassen habe, da wo ich dann schon über die Jahre draufgekommen bin. Das funktioniert, das ist gut. Und dann war es eher so immer ein bisschen der kleine Fortschritt. Und man muss auch mit der Zeit gehen. Es ist wichtig, dass man weiterentwickelt, aber eben nie beim Material oder irgendwas jetzt so den Effekt, dass ich sage, ja, jetzt hat dieses Skispringen auf einmal auf ein anderes Niveau gehoben oder so, sondern es waren wirklich immer kleine Schritte, die man sich irgendwie alleine oder zusammen mit dem Trainer überlegt hat und dann gesagt hat, okay, das hilft einem und das vielleicht nicht. Aber Aha-Effekt bei mir eher selten.
Okay. Was zeitlich deckungsgleich ist und jetzt wirklich ganz stumpf gefragt, weil es einfach auffällig ist. Es geht so diese Zeit mit Werner Schuster zu Ende und Stefan Horngacher wird neuer Bundestrainer. Hat das irgendwas mit dieser Entwicklung zu tun, dass du sagst, irgendwas hat der Steff anders gemacht, ohne dass man jetzt Werner Schuster zum Beispiel kritisieren will?
Da die eh nie machen, weil ich weiß, dass der Werner eigentlich Fürsprecher von mir war. Also ich glaube, ich wäre nicht so lange Skispringer gewesen im DW-Cup, wenn der Werner nicht gewesen wäre. Er hat sich eigentlich da, glaube ich, schon oft für mich stark gemacht. Und dann ja, es hat schon, also es hat eigentlich vor 2 Jahren dann angefangen, da bin ich aber eigentlich im Sommer noch mit dem Winkler Christian gesprungen und mit dem Mitter Andi. Winkler Christian, das war damals der Trainer, wegen dem ich eigentlich aus Sportinternat nach Oberstdorf gegangen bin. Also Trainer, den ich schon lange kenne und mit dem ich schon also auch gerne mal zusammengearbeitet habe. Und da bin ich ja in dem Sommer dann eigentlich dann wieder in den Weltcup gekommen und dann eben jetzt seit der Steff eben da im Weltcup ist, dann im Winter mit dabei. Und es war dann aber schon auch so, dass es vom Gespräch miteinander ziemlich gut einfach bei mir und dem Steff gleich mal passt hat. Also, er ist ja nicht so weit, er kommt ja aus Wörgl, ich komme aus Kiepersfelden, vielleicht ist die örtliche Nähe, warum das gut funktioniert. Aber es war wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich habe davor, also Steff war ja schon mal bei uns Trainer, aber ich bin eigentlich davor nie in Genuss gekommen, dass ich bei ihm mal irgendwie wirklich trainiert habe. Er war halt irgendwie im Schwarzwald, ich habe irgendwie mal andere Trainer gehabt. Und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich vor 2 Jahren im Anfang Winter das erste Mal mit ihm dann wirklich länger zusammengearbeitet habe. Und da kann ich nur sagen, es war einfach für mich, war es einfach ein absoluter Mehrwert. Also ich komme mit ihm gut aus, persönlich, aber auch halt skisprungtechnisch. Wir haben irgendwie die gleiche Vorstellung, wie Skispringer sollte. Und von dem her hat das sicherlich hat der Stef da einen großen Anteil, warum das jetzt eigentlich auch bei mir nochmal da nach vorne gegangen ist.
Welchen Anteil hat denn das Stichwort Teamdynamik? Weil es ja wirklich, wenn wir jetzt so die letzten 2, 3 Jahre zusammenfassen und rekapitulieren, wie viele deutsche Skispringer wir haben, die wirklich im Top-5-Bereich unterwegs waren und große Titel geholt haben. Wenn man euch auch sieht, jetzt im Sommer, da gab es ja diese witzigen Videos, die, glaube ich, mit der ARD oder so gedreht wurden, oder wo ihr die Spielchen gemacht hattet. Mit jedem, mit dem wir auch gesprochen haben, bisher im Podcast oder ich auch beruflich, ich habe das Gefühl, das ist echt so eine Art Clique, dass ihr wirklich so Freunde seid. Ist dieser Eindruck, den man von außen gewinnt, im Innenleben auch so, und wie wichtig ist diese Dynamik, wenn sie es gibt?
Ja, es ist auf jeden Fall so. Also man ist dann einfach auch über irgendwann befreundet, oder es sind einfach, ja, sind gute Freunde, wenn man so lange dann auch zusammen unterwegs ist. Und man muss ja sagen, die meisten, man kennt sie ja dann schon länger. Also es ist ja nicht nur seit Weltcup, sondern so der Eiser ist jetzt ein Jahr jünger wie ich. Den kenne ich schon seit wir zusammen in Ruppeling auf der 20-Meter-Schanze gesprungen sind. Also, und ein Geiger-Karle seit halt auch dann irgendwo schon seit BSV-Lehrgänge, wo man dann irgendwie 12, 13 Jahre alt ist oder so, da war dann eher noch mal ein bisschen kleiner wie ich. Also man kennt sie schon wirklich lang, und es ist schon irgendwo so eigentlich eine ganz echte coole Mannschaft. Also es sind irgendwie, jeder ist vom Charakter ein bisschen unterschiedlich, aber einfach, ja, es passt einfach irgendwie. Es ist, jeder ist irgendwo auch so, ich habe den Eindruck, alle sind irgendwie so relativ am Boden geblieben. Wir haben irgendwie keinen, der irgendwie sie auch irgendwie auf seinen Sport oder auf das, was er erreicht hat, irgendwie was einbildet. Also egal, was für Titel er gewonnen hat, es ist irgendwie immer miteinander. Und das ist, glaube ich, kann man sich schon auch ein bisschen glücklich schätzen, dass man solche Leute irgendwie drin hat. Aber es zeigt auch vielleicht ein bisschen, wie das Team halt auch tickt. Also es sind halt viele, die sich das einfach auch schwer erarbeitet haben. Also es bin ja jetzt nicht nur ich, sondern da haben ja andere auch. Also der Karle hat ja wahnsinnig viel jetzt erreicht, aber der hat sie das mühsam erarbeiten müssen. Also ich glaube, es ist ein bisschen so, dann, wenn man ein bisschen den Weg geht, dann glaube ich, sieht man das auch irgendwie oft ein bisschen, dass das in so einer Mannschaft dann auch besser funktioniert, wenn man solche Charaktere drin hat.
Macht es aus sportlicher Sicht leichter, wenn man weiß, dass man eine gewisse Teamstärke mitbringt? Wir sehen es ja aus medialer Sicht so. Dann gibt es die Öffentlichkeit, die Fans, die natürlich auch Erwartungen haben. Und wenn es so ist, ich hab jetzt mal einen schlechten Tag, aber in meinem Team gibt es ja noch 2, 3 andere, die da vorne reinspringen. Und so war es ja jetzt in der vergangenen Saison auch. Selbst als Eisai und Karle mal gepatzt haben, warst du dann da und bist in die Bereiche Top 5 gesprungen. Hat man sowas im Kopf oder ist es was Journalistisches, was man reininterpretiert?
Na, es ist auf jeden Fall so. Also man merkt es auch, wenn man da wirklich immer so Wochenende hat, wo es einfach, wenn man sagt, das funktioniert mannschaftlich gar nicht, das ist dann auch echt schwierig. Also wenn man dann einfach Ortswahl hat, die dann vorweg kann, dann entlastet das immer das ganze Team. Und das merkt man dann erst, wenn es einmal nicht so läuft, wie gesagt, da Zakopane, Teamspringen, da wo man sagt, okay, das war mannschaftlich nicht gut, das war dann nachher im Einzel mannschaftlich nicht gut, und dann ist es schon, also das ist ja unser Job, dass wir irgendwo schauen, dass wir jetzt Wochenende gut haben, und dann merkt man auf einmal, wie das, wie natürlich jeder halt auch irgendwie anfängt, ja, man ist einfach nicht mehr so entspannt. Und wenn man da einfach dann ein, zwei hat, die dann vorweg kann, dann ist es immer leichter für die anderen. Also wenn der Karle dann aufs Podest springt, so, da hast du einfach gewusst, okay, der zieht eigentlich so die ganze Aufmerksamkeit auf sich, und man kann in Ruhe seine Sachen weitermachen, und dann kann man sie wieder Schritt für Schritt da dem annähern.
Also man merkt an sehr, sehr vielen Stellen diese Teamdynamik. Es ist im Skispringen jetzt so, dass es viele Karrieren gibt, die auf Weltklasse-Niveau sich so um die, sagen wir mal, 8 bis 10 Jahre einpendeln. Pius, wenn du im Endeffekt, wenn wir diesen Richtwert bei dir ansetzen, werden wir mit dir den deutschen Noriaki Kasai erleben?
Ja, Das habe ich mir ein bisschen so zum Ziel gesetzt. Mit 45 möchte ich die ganz gern knacken.
Genau.
Ich denke. Mal schauen. Also, es ist tatsächlich ein bisschen so, dass ich mich noch nicht so. Also, ich springe zwar schon genauso lang Ski wie alle anderen. Also, von dem her bin ich schon wahrscheinlich ähnlich verbraucht. Aber im Weltcup fühle ich mich noch nicht so wirklich verbraucht. Da fühle ich mich eher so ein bisschen wie der Schmidt-Konsti. Ja, im selben Jahr im Weltcup käme er, der ist zwar 9 Jahre jünger wie ich, aber. Das sehe ich eigentlich schon ein bisschen so, dass ich da noch vielleicht ein paar Jahre vor mir habe. Also, ein Nuri wäre wahrscheinlich nicht mehr knacken, aber ein paar Jahre habe ich jetzt eigentlich schon noch vor, das zu machen, weil es mir wirklich Spaß macht. Und wie gesagt, so lange bin ich ja noch nicht im Weltcup dabei.
Genau. Und wäre ja jetzt auch ein komischer Zeitpunkt zu sagen, jetzt kommt es richtig ins Rollen, dann machen wir Schluss.
Genau.
Genau. Hast du dir noch konkrete Ziele gesetzt, was jetzt so deine Zeit im Skispringen noch angeht? Irgendwelche Punkte, die du unbedingt erleben willst? Ich glaube, Podestplatz habe ich vorhin mal rausgehört. Das
wäre auf jeden Fall ein Ziel. Zwar der letzten Winter war ja ein paar Mal ein bisschen knapper droh und natürlich Podestplatz, mein Weltcup zum Gewinnen und so, das sind natürlich auf jeden Fall Ziele, die ich gerne noch erreichen darf. Gehört dann natürlich auch noch mal ein bisschen mehr dazu, als wie Fünfter oder Achter zum Wehren. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und ja, das Training läuft soweit auch ganz gut. Also es ist jetzt auch nicht nach die letzten Jahre nicht ganz unrealistisch, dass man das vielleicht dann irgendwann schaffen könnte.
Weil wir das Thema jetzt gerade schon angeschnitten hatten, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, du kannst dir, wenn du die Ski mal beiseite gestellt hast, auch vorstellen, in deinem aktuellen Beruf dann auch zu bleiben. Kannst du dir dann auch vorstellen, dass du dem Skispringen in irgendeiner Form nach der Karriere erhalten bleibst, in welcher Form auch immer?
Grundlegend vorstellen könnte ich es mir schon, aber das sind wirklich Sachen, das ist da jetzt was zum Sagen ist schwierig. Also ob das dann grundlegend ist mal so, dass ich eigentlich mal bei der Polizei dann bin oder wäre. Und klar, wenn man sagt, man könnte mal dann irgendwann was ein bisschen weitergeben, ist nett, aber wie gesagt, stand jetzt eher nicht so realistisch, aber das macht auch nichts. Also ob ich dann mal sage, vielleicht helfe ich mal ein bisschen irgendwie im Heimverein mal mit und schaue, was da die Kinder so machen. Sowas, das könnte man schon vorstellen. Und ja, alles andere, wie gesagt, ist auch nichts, wo ich mir irgendwie jetzt Gedanken drüber machen muss, weil ich einfach das auch eher ein bisschen, das liegt da schon in der Zukunft.
Ja, hätte uns jetzt auch sehr verwundert. Ja. Aber wenn wir eh schon bei dem Thema sind, was die Leute sicherlich auch interessieren wird, was machst du denn eigentlich, wenn du jetzt nicht auf den Schanzen unterwegs bist? Was sind deine Interessen abseits vom Skispringen?
Ich spiele ganz gern Gitarre. Hobbymäßig aber nur, also habe es nie richtig gelernt, aber erst mit 20 angefangen, also von dem her ist das so ein seichtes Hobby, das so nebenbei läuft. Und ansonsten bewege ich mich eigentlich grundlegend ganz gern, also ich habe es ja vorher schon mal gesagt, meine Eltern haben eigentlich relativ früh ermöglicht, also ich habe als Kind viele Sachen gehabt, Trampolin, Einrad, also irgendwie alles, was irgendwie mit Sport zum Tag gehabt hat, habe ich irgendwie machen dürfen, bin einmal weggefahren und so. Und das ist mir irgendwie so ein bisschen erhalten geblieben. Also ich bewege mich einfach grundlegend ganz gern und mache dann eben in der Freizeit sowas mal ganz gerne, wenn ich Slacklining gehe oder echt mal eine Runde Einrad fahren oder irgendwas. Also so Canyoning ist bei uns daheim nur sowas, was ganz gut geht. Wenn es einmal im Sommer die Zeit zulässt, mache ich das auch ganz gern. Aber ja, genau.
Also so ein bisschen Adrenalin abseits des Skisprings braucht es dann schon.
Ein bisschen, ja, genau. Nicht ganz so früh, also wie gesagt, Slackline ist ja auch nicht ganz so gefährlich wie Skispringen, aber
ja.
Aber naja, eher so eher der Spaß an der Bewegung. Also genau, ich bewege mich einfach grundlegend ganz gern und dann wird es zwangsweise, wenn ein paar Sachen dann irgendwie zum Hobby.
Genau. Was man auf deinem Instagram-Profil auch sehen kannst, Pius, von Hundebesitzer zu Hundebesitzer, du hast einen Australian Shepherd, richtig?
Ja, ich nicht. Also der gehört eigentlich meine Eltern und meiner Schwester. Also ich bin da ein bisschen raus, aber das macht da nichts, weil die haben da, was das so geht, ein bisschen besser wie ich. Also Hund ist schwierig, wenn man so früh unterwegs ist.
Ja, genau. Haben wir gedacht, okay, weil ja. Wir haben ja unseren Flugshow-Hund, also die Gerti, so heißt sie, die Gertrud. Und jetzt wollte ich fragen, ob du Tipps hast, wie euer Hund mit der Hitze zurechtkommt, weil die Gerti, da mit der ist gerade nichts anzufangen.
Okay, ja. Ja, weil ich weiß, unser Hund, der häkelt dann schon einmal, aber mir das Elternhaus, das steht nicht so weit vom Bach weg. Also der ist dann wirklich im Sommer dann eigentlich jeden Tag, wenn es heiß ist, mindestens einmal, eher zweimal drüben, und das mag er ganz gern. Springt dann rein und dann ist es echt, dann geht es gleich wieder besser.
Okay. Werde ich mir merken, damit die Gerti wieder fit ist für den Winter. Sie ist nämlich unser Skispringen-Orakel. Und bei der WM hat sie den gleichen Platz wie Andi Goldberger belegt. Das ist ja immerhin schon mal was. Genau.
Ja.
Es war aber der letzte Platz. Muss man noch dazu
sagen. Das hätten sie nicht sagen müssen.
Alles genau. So, lieber Pius, wir sind am Ende, aber wir dürfen dich nicht entlassen, ohne dass du bei unserer Kategorie mitspielst, die jeder Gast spielen darf, aber eigentlich muss. Es ist das Skisprung einmal eins, und du bekommst jetzt 5 Fragen von uns gestellt und darfst gerne deine Antworten auch begründen. Bist du bereit, Pius?
Okay. Ich bin bereit, ja.
Pius, deine Lieblingsschanze?
Stamms.
Warum?
K105 ist es.
Ja. Okay, gibt's spezielle Gründe?
Ist eine eher ältere Schanze, finde ich einfach von der Größe cool, ist zum Trainieren absolut super. Und irgendwie habe ich da einfach immer gute Erfahrungen damit gehabt. Sie ist auch nicht so leicht, also sie zeigt dann gleich mal Grenzen auf, wenn man dann einmal nicht so gut springt. Aber ich fand es da einfach vom Training immer super. Also ich habe mich da irgendwie immer auf der Schanze irgendwie weiterentwickelt. Genau. Deswegen mag ich es ganz gern.
Gut. Wir mögen den Begriff Hassschanze nicht. Nennen wir es mal die Anti-Lieblingsschanze.
Schwierig. Aber jetzt, früher habe ich immer in Sapporo habe ich immer mal lang Schwertan im Kontinentalcup. Aber das ist dann, bin ich dann im Weltcup, glaube ich, einmal Zehnter geworden. Da war das irgendwann einmal so ein bisschen vom Thema. Aber da, das war so eine Schanze, da habe ich zumindest lang mir Schwertan. Aber mittlerweile, da ich sagen, ist sie echt, also die konnte richtig cool sein, aber das war auch eine, wo ich länger Probleme gehabt habe.
Ja. Also die Großschanze.
Genau, die große, ja. Die kleine, die war eigentlich, die ist ganz lustig, das ist so ein bisschen standweit. Doch das auf Meereshöhe ist, glaube ich, fährt man mit 75 oder 78 km/h, das ist schon ziemlich wenig. Und ja. Aber die große war, die fand ich immer ein bisschen schwierig. Mittlerweile habe ich einen Rhythmus raus, aber das war wirklich so eine Schanze, wo ich immer lange Schwert dran habe.
Genau. Und wir zitieren ihn, Luis, ja hier immer wieder. Wir hatten den Michi Heiböck letztes Jahr zu Gast, und er hat gesagt, auch auf diese Frage hin im Skispringen einmal eins, dass es eigentlich auch blöd ist zu sagen, es gibt eine Schanze, die ich überhaupt nicht mag, weil man dann irgendwie blockiert da schon rangeht.
Ja.
Kannst du genau, das teilen?
Ja, kann ich teilen. Also wenn man die Einstellung hat, und das habe ich auch zweimal da in Japan eben gehabt, dann geht das ja gleich mal nach hinten los, und dann habe ich wirklich einmal, bin ich das vom Gedanken her ein bisschen anders angegangen, Jahre später, und auf einmal war es dann auch gleich deutlich besser. Also da kann man sich wirklich schon blockieren, und wenn man das dann wirklich ein bisschen so als Herausforderung auch nimmt und sagt, hey, das muss jetzt auch möglich sein, dass ich auf der Schanze da auch gut springe, und dann gehen wir ein bisschen so von der inneren Einstellung ein bisschen positiver hin, dann bewirkt das oft schon einiges. Also das macht dann wahrscheinlich schon das meiste aus.
Okay. Kommen wir zum dritten Punkt im Skispringen einmal eins. Egal ob nicht mehr aktiv oder immer noch aktiv, welchen Flugstil bewunderst du?
Ganz interessant finde ich eigentlich, fand ich immer so, wie der Lindwig springt, finde ich ganz vom Sprungstil her eigentlich ganz cool. Aber wenn man, also sind jetzt eher jüngere Springer, der Timi Seitz zum Beispiel, also rein vom Flugsystem her auch ganz interessant, weil es halt so ein bisschen moderner ist, plane Skiführung. Und ja, da. Aber da gäbe es jetzt einige. Also so vom Grundding, vom ganzen Sprung würde ich eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich immer einen Kamil nennen, weil er einfach irgendwo so kompletter Sportler ist. Nicht nur Absprung, halt eben auch Flug. Also da kann man sich schon wahrscheinlich vom Gesamtkonzept am meisten abschauen. Bei den anderen, da finde ich so ein paar einzelne Elemente im Flug ganz interessant.
Ja, der Name kam jetzt doch, ist nicht zum ersten Mal gefallen.
In ja, das Kategorie. Denke ich mir schon, ja.
Genau. Gab's früher, als du noch ein junger Bursche warst, gab es irgendjemanden, den du bewundert hast?
Janne Aunen fand ich immer sehr, sehr, sehr interessant. Aber natürlich aus deutscher Sicht, damals war es dann noch ein bisschen mehr Martin Schmitz an, so die ersten Jahre. Und fand ich auch vom Flugsystem her immer eigentlich ganz, ganz cool, eigentlich auch stilistisch sehr schön unterwegs war.
Einer der wenigen, der den Namen Katsuyoshi Funaki hier nicht reingeworfen hat.
Ja,
der stimmt. Der ist sonst der Klassiker.
Ja, das stimmt, ja. Der ist da eigentlich auch weit vorne, aber damit ein bisschen mehr an die deutschen Springer orientiert.
Bringt, glaube ich, für heute dann auch mehr. Jetzt ist Spontanität gefragt. Was war dein kuriosester Karrieremoment? Vielleicht auch ein Moment, den man so nicht mitbekommen hat.
Boah. Da fällt mir jetzt nichts ein.
Ist auch die Standard.
Ja. Was war kurios?
Ich fand die Geschichte aus den USA vorhin schon witzig, die er erzählt hat.
Ja, die war ziemlich cool. Das war schon ziemlich. So wie ich damals, glaube ich, nach Wickerson gekommen bin, weil ich glaube, dass ich dann mal die Wochen davor irgendwie im Conti Cup nicht in die Punkte gesprungen bin. Und dann war ich zwischenzeitlich mal in Brotterode Vorspringer. Ich war sogar direkt davor. Und dann habe ich zum Skifliegen nach Wickerson mit dürfen. Also dann bin ich dann vom Vorspringer in Brotterode, wo ich nicht mehr in der zweiten Mannschaft drin war, dann zum Skifliegen gekommen. Und da hat es dann mal irgendwie der Winter schnelle Wendung genommen und habe mich dann ein bisschen beflügelt, war dann für den restlichen Winter ganz, ganz, ganz positiv.
Ist eine kuriose Konstellation. Also das lassen wir als kuriosen Karrieremoment durchgehen. Und jetzt abschließend noch der schönste Karrieremoment.
Definitiv letztes Jahr Teamspringen bei der WM, die Goldmedaille. Natürlich, klar, wegen Gold, aber einfach der Tag an sich, wie einfach die irgendwie, das bleibt dann halt irgendwie so im Kopf, wie man da mit die Leute, also mit dem ganzen Team halt irgendwie gefeiert hat, das ist eigentlich irgendwie so das, was einem dann, wenn ich mich dann irgendwie zurückerinnere, irgendwie wie gern daran erinnere. Einfach auch die ganzen Techniker und so, alle irgendwie mit dabei, und es war einfach ein cooler Tag und einfach irgendwie eine Wahnsinnsstimmung im Team, und ja. Das ist dann eigentlich das Schöne, was irgendwie überbleibt.
Der schönste bislang. Wir haben gehört, dass es noch weitergeht. Und
genau.
Es wird sicherlich noch schöne, spannende Geschichten von und mit dir geben. Pius, für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Und jetzt, da du angekündigt hast, dass es noch weitergeht und wir mit der Flugshow auch noch weitermachen wollen, hat man hier sicherlich nochmal die Gelegenheit, dass man miteinander spricht. Und vielleicht, als du vorhin gesagt hast, dass du mit 20 angefangen hast, Gitarre zu spielen. Also wenn das mit ähnlich läuft wie mit deiner Skispringen-Karriere, vielleicht, Luis, haben wir so in 15, 20 Jahren ja einen Musikpodcast, und dann laden wir den Pius nochmal ein, wenn er gerade durchstartet. Ja.
Ja, spielt er unser Jingle ein, ja, genau. Ja,
ich kann euch versprechen, das wird nicht passieren. Da habe ich nicht dieselben Ambitionen wie beim Skispringen. Also das ist wirklich so rein einfach nur der Spaß macht, aber...
Das ist eine klare Ansage zum Schluss. Es waren aber auch extrem sehr, sehr viele klare und super reflektierte, super spannende Eindrücke, Pius, die wir von dir bekommen haben. Und deswegen möchte ich mich herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast.
War echt cool, ja.
Und ja, jetzt wünschen wir dir erstmal, dass du gut durch den Sommer kommst, ähnlich wie letztes Jahr, dass du verletzungsfrei bleibst, mit einem guten Gefühl dann in den Winter gehst. Und ja, ist zwar noch ein bisschen früh, aber wir drücken jetzt schon die Daumen für den speziellen Olympiawinter nächste Saison und sagen nochmal herzlichen Dank an dich, lieber Pius. Danke dir.
Danke, ja.
Und das war's auch schon wieder. Ein sehr interessantes, sehr unterhaltsames Interview mit Pius Paschke geht zu Ende. Wir hoffen, euch hat dieses Gespräch genauso viel Freude bereitet wie uns. Falls ja, lasst es uns gerne wissen auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, schickt sie uns gerne. Wir sind immer erreichbar, versuchen auch alles so gut wie es geht zu beantworten. Und ja, ich halte es mal so wie letzte Woche. Da haben wir gesagt, wir melden uns in spätestens 2 Wochen wieder. Ich denke, das kriegen wir hin. An dieser Stelle auch noch einen Gruß an unseren österreichischen Spätzle Gernot Kliment, den wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen wollen. Und ja, das war's von meiner Seite und ich übergebe noch ein letztes Mal an meinen kongenialen Kollegen Tobi für die Verabschiedung.
Da fällt ihm glatt das Mikrofon runter, wenn er den Namen Gernot Kliment ausspricht. Ja.
Ist ungewohnt, ja.
Ungewohnt, ja. Ich muss auch noch mal in meinen Chatverläufen nachschauen, wer das genau ist. Ja. Wir können ja in 2 Wochen uns mit der Extra-Folge Wer ist Gernot Kliment zurückmelden, oder Luis?
Ja. Wäre das was? Ja, ob 2 Wochen für die Recherche reichen, ich weiß ja nicht, aber wir können es auf jeden Fall versuchen. Ja.
Alles klar,
super. Sucht so viel es geht.
Ja. Sucht so viel es geht. Genug gestichelt für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge mit Pius Paschke. Fliegt's, soweit es geht.